Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Chris Wicklin hat die Scottish Open und damit den letzten Titel des Snookerjahres 2025 gewonnen. Im Finale in Edinburgh setzte er sich klar gegen Changbing Yu durch. Darüber müssen wir sprechen, auch über die Auswirkungen des Ganzen, nämlich den Wiedereinzug in die Top 16, Platz beim Champion of Champions und, naja, vielleicht die Chancen auf ein Nachrücken beim Masters. Das wird zu analysieren sein hier bei Total Clearance und das tun wir auch heute kurz vor Weihnachten wieder mit Noah Ebner. Hallöchen, Noah.
Schönen guten Morgen.
Ja, Chris Wicklin, der hat zwar schon das Shootout gewonnen 2023, aber ich glaube, das gestern wird sich nochmal eine ganze Spur bedeutender anfühlen, auch für ihn.
Ja, natürlich. Also wir haben es ja gestern schon gesagt, das Shootout war zwar auch der erste Ranglistentitel offiziell, aber natürlich in einem Finale Best of 17, das ist dann schon nochmal eine andere Nummer. Wobei man sagen muss, in der Karriere des Chris Wicklin hat dieses Shootout auch eine wichtige Rolle gespielt. Denn es war schon ein bisschen ein Gamechanger für ihn, weil er war danach dann auch öfters mal in Finals zu finden. Und gestern hat er es endlich geschafft, auch einmal ein langes Finale für sich zu entscheiden. Also das Shootout kann auch wirklich für den weiteren Karriereverlauf wirklich Positives bewirken und Chris Wicklin ist das beste Beispiel dafür und war gestern ein absolut verdienter Sieger dieses Finals und auch die ganze Szene danach mit seiner Familie. Also ich glaube, ein Sieger, mit dem sich sehr, sehr viele freuen.
Ich denke auch, aber wir müssen auch in Bezug auf das Finale gestern über was ganz anderes reden, nämlich über die in den letzten 3-4 Jahren nicht gerade nette Tendenz der Schiedsrichter und vor allem der bekannten, tollen und alteingesessenen Schiedsrichter, ihre Karriere zu beenden. Jan Verhaas, Brandon Moore, das ist ja nun schon ein bisschen länger her, auch Paul Collier. Diese Saison erlebten wir jetzt Alex Krizan erst vor ein paar Wochen beim Shootout, oder erst letzte Woche beim Shootout, jetzt Leo Scalion, der ebenfalls die weißen Handschuhe an den Nagel hängen wird. Meine Güte, was ist denn da los im Moment?
Ja, es ist ein bisschen eine Art Generationswechsel auch auf Schiedsrichterebene. Du sagst es richtig, einige Top-Referees in den letzten Jahren haben hier die Segel gestrichen. Natürlich sehr, sehr schade, weil das waren Gesichter, die man doch über mehrere Jahrzehnte fast schon gewohnt war am Snookertisch und auch ein wichtiger Faktor des Snookerspiels sind. Und jetzt eben da mit Leo Scalion der Nächste. Wobei man sagen muss, Leo ist jetzt 67, das ist dann schon ein Alter, wo man mal sagen kann, er will kürzer treten und den Hintergrund rücken, auch was die Snooker-Szene betrifft, das ist absolut verständlich. War 26 Jahre lang als Snooker-Schiedsrichter tätig auf höchstem Niveau, hat ein WM-Finale leiten dürfen 2019, diese grandiose Leistung von Judge Trump. Und bei Leo darf man ja nicht vergessen, er hatte auch Lungenkrebs, ist dann 2 Jahre ausgefallen. Und war dann eben bei den Scottish Open wieder sein erstes Finale nach dem Comeback. Und deswegen auch jetzt, glaube ich, der Zeitpunkt und vor allen Dingen das Turnier, eben sein Heimturnier, die Scottish Open, ein würdiger Abschluss, sein letztes Finalspiel sozusagen, das er als Schiedsrichter begleitet hat. Na, war ein Fixpunkt und ich kann mich an viele große Matches erinnern, bei denen er dabei gewesen ist.
Ja, danke Leo für wirklich viele, viele Jahre. Also ich hoffe, uns gehen nicht so langsam die Schiedsrichter aus und ich hoffe, da kommt einiges nach. Wir haben das Ganze ja schon so ein bisschen, ihr werdet es dann auch noch hören Richtung German Masters, da haben wir auch einen besonderen Gast noch im Podcast. Auch da haben wir über diese Themen unter anderem auch gesprochen, so nebenbei. Also schon mal kleiner Teaser in diese Richtung. Ja, und gestern Chris Wicklin, das war eine etwas überraschend deutliche Geschichte am Ende, muss man ja dann so sagen. Klar, Chris Wicklin war vielleicht noch ein Stück weit von der Erfahrung her der Favorit, aber mit den gezeigten Leistungen in der Woche hatte man eigentlich mit einem bisschen mehr Gegenwehr von Changbing Yu gerechnet. Aber da war vor allem nach dem ersten Mid-Session-Interval überhaupt nichts mehr los. Die Gesamtpunkte ab Frame 5 hätten vielleicht maximal noch für einen Frame gereicht überhaupt, um den noch zu holen. Bis dahin war es relativ offen, aber wirklich nur ganz zu Beginn.
Ja, nicht nur enger gestalten, sondern ich würde sogar so weit gehen, dass er im Vorfeld des Finals sogar von der spielerischen Leistung bislang in dieser Woche der leichte Favorit gewesen ist, Zhang Bingyu, weil er eben wirklich einen Topspieler nach dem anderen hier mit tollem Snooker ausgeschaltet hat. Und eigentlich hat es ja gestern gar nicht so schlecht angefangen vor der Pause. Hätte schon den ersten Frame gewinnen können, gewinnt dann die Frames 2 und 3 auch mit einem Century Break. Und da habe ich mir gedacht, okay, der macht jetzt einfach da munter weiter, wo er in den Runden davor aufgehört hat. Und im vierten Frame war sein Knackpunkt, da war er eigentlich auch schon in Führung, hat dann eine rote verschossen und dann das Bild so ein wenig aufgemacht. Und diese 66er Clearance dann von Chris Wakelin, das war so ein bisschen der Turning Point zum 2 zu 2. Ja, und das hat ihm dann so geführt, dass der Chinese keinen einzigen Frame mehr gewonnen hat. In dem Ausmaß natürlich dann schon überraschend, dass er dann überhaupt keinen Fuß mehr auf den Boden bekommen hat. Aber man muss wirklich die Leistung von Chris Wakelin hervorheben, der wirklich, wenn er seine Chancen bekommen hat, die auch konsequent genützt hat. Natürlich hat ihm einfach Zhang Bingyu viel zu viel übrig gelassen, nicht? Er hätte genauso gut die Einsteiger lochen können. Da waren viele machbare Bälle dabei, die er verschossen hat. Und Stephen Hendry ist auch einer, der das immer predigt. Die Matches verlierst du nicht, wenn du die großen, schwierigen Bälle verschießt, sondern die einfachen Sachen kosten dich die Frames und die Matches. Und das war gestern einfach so. Da waren zu viele Bälle, die er verschossen hat. Da hat dann überhaupt nichts mehr gestimmt. Und was mir im Allgemeinen bei den Chinesen auffällt, ist, wenn sie mal so einen negativen Hänger haben, wenn sie einmal zwei, drei Frames in Folge verlieren, wo es überhaupt nicht läuft, dann tun sie sich wahnsinnig schwer, wieder in den Rhythmus zu kommen. Und da haben sie auch aus meiner Sicht diese fehlenden Kämpferqualitäten. Das hat eigentlich schon mit Ding Junhui angefangen. Dem sagt man das ja bis heute nach und auch diese nachfolgende Generation. Dieser Kampfgeist, ich habe das auch gestern mit der Körpersprache nicht mehr gesehen, dass Zhang Bingyu hier wirklich daran glaubt, noch einmal zurückzukommen nach 2 zu 6 nach der ersten Session. Also auch die Einstellung dann, er hat sich so ein wenig hängen lassen und spielerisch ging dann einfach gar nichts mehr am Schluss.
Ja, also auf jeden Fall war das überraschend, vor allem auch überraschend kurzer Abend dann gestern. Chris Wacklin beendete das Match passend mit einem Century, mit einer 104 und gewinnt damit jetzt seinen zweiten Titel. Damit ist er dabei beim Champion of Champions. Damit ist er wieder, das war schon vor dem Finale klar, aber jetzt natürlich nochmal zwei Plätze höher, wieder in den Top oder ein Platz höher in den Top 16 platziert. Wird er auf der 14 sein. Und wenn man sich jetzt mal so provisorisch Richtung Weltmeisterschaft schon begibt, dann ist er da sogar schon kurz vor den Top 10. Also wird sich nicht für die WM qualifizieren müssen, so wie es aussieht. Und Zhang Bingyu, der ist in den Top 64 jetzt angekommen. Und das, obwohl er auf seinem ersten Jahr an Naturkarte ist, ist auch eine Leistung, die man relativ hoch bewerten kann.
Naja, definitiv. Ich meine, das haben nicht viele geschafft. Wenn du denkst, er hat jetzt schon über 100.000 Pfund am Konto stehen in der Rangliste, ist auf Platz 62. Natürlich mit dem Sieg gestern wäre es dann noch einmal 20 Plätze weiter nach vorne gegangen. Also da war schon einiges drinnen, aber auch so vom spielerischen Vermögen her ist er definitiv ein festes Mitglied für mich in den Top 64. Das hat er in dieser Woche gezeigt. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass er auch das ein oder andere Mal noch in dieser Saison für positive Schlagzeilen hoffentlich sorgen wird. Negative hat er auch schon genug geliefert in seiner Karriere. Aber jetzt geht es einmal darum, dass er sich spielerisch findet und dass er sozusagen mit dem Vorbild Zhao Xingtong, der ja das Ganze auch sehr, sehr gut ausblendet am Tisch und hier wirklich gute Leistungen zeigt, daran anknüpft, weil es ist immer so schade, weil es eben diese Geschichte mit der Sperre gegeben hat. Denn spielerisch ist das wirklich erstens gut zum Anschauen und zweitens wirklich qualitativ hochwertig, was der junge Chinese hier in dieser Woche auch gezeigt hat. Nein, also der steht da schon völlig zu Recht da auf Platz 62 und wird da, ich glaube, auch in den nächsten Jahren einmal keine Probleme haben mit dem Cut der Top 64.
Das denke ich auch. Da wird es erstmal sicherlich noch ein Stück weiter nach oben gehen. Ansonsten, ja, die Scottish Open jetzt damit beendet. Es geht jetzt in die wohlverdiente Weihnachtspause. Auch wir werden eine kurze Weihnachtspause einlegen und hören uns dann hier bei Tote Clemens wieder mit einem Jahresrückblick. Zwischen den Feiertagen wird es den geben. Und mit Snooker geht es dann weiter. Natürlich wie zu jedem Jahresbeginn mit der Championship League und zwar der Invitational-Variante, die wir alle ja noch kennen. Wettanbieter mäßig wurde das Turnier mal etabliert. Dann gibt es die German Masters Quali ab 5. Januar und danach geht es dann Richtung World Open Quali und dann ab 11. Januar gibt es das Masters. Ja, die Championship League, die ersten vier Gruppen werden da relativ schnell hintereinander gespielt. Dann gibt es Gruppe 5, 6, 7 auch noch im Januar und direkt nach dem German Masters und dem World Grand Prix gibt es dann die Finalgruppe. Die Frage ist, braucht man diese Championship League eigentlich noch? Ich meine, der Turniermodus ist eigentlich ganz interessant, aber die Sinnhaftigkeit ist jetzt aktuell eigentlich nicht mehr ganz so gegeben.
Naja, vor allem, es gibt ja auch die Ranglisten Championship League am Beginn der Saison und jetzt gibt es eben diese Einladungs-, nicht wirklich, aber eben diese klassische Championship League von früher auch noch. Das war eigentlich in den letzten Jahren immer so ein bisschen eine gute Gelegenheit für die Topspieler, wenn sie dabei waren, noch einige Spielpraxis zu sammeln für das Masters. Ronnie Sullivan hat das teilweise auch gemacht. Also, ich bin mal gespannt, wie das dann laufen wird. Es ist generell einfach ein gutes Trainingsmittel, dieses Turnier, weil da ist der Druck jetzt nicht wahnsinnig groß und es ist trotzdem ein Match unter Matchverhältnissen eben wirklich. Also für das ist es schon relativ gut. Ob es jetzt so unbedingt notwendig ist, ist eine andere Frage. Was einfach schade ist, ist für mich im Kalender auch diese Unausgewogenheit, was die Anzahl der Ranking-Turniere betrifft, denn jetzt dieser Herbst bis Weihnachten, der ist immer vollgestopft, wo es immer jede Woche fast ein Ranking-Turnier gibt. Und im neuen Jahr wird es ja dann drastisch weniger. Da kommen dann eben diese Player Series ins Spiel und dann bleiben einfach wirklich nicht mehr viele klassische Ranking-Turniere, wo wirklich 128 Spieler am Anfang dabei sind. Das ist für mich einfach schade, denn da wird sich dann auch bezüglich Rankings in den hinteren Etagen nicht mehr so viel tun und der Abstand nach vorne wird einfach durch diese Players-Turniere immer größer. Aber da reden wir uns ja seit Jahren schon darüber auf. Also da wird sich auch wahrscheinlich nichts dran ändern. Das finde ich einfach schade, denn da könnte man schon auch im neuen Jahr dann eigentlich noch mehr Turniere hineinschieben.
Genau, das wäre jetzt mein nächster Punkt gewesen für so Spieler wie Flo Nüssle zum Beispiel. Die werden jetzt realistischerweise eigentlich nur noch drei Turniere haben bis zur Weltmeisterschaft. Das ist das German Masters, das sind die Welsh Open und das sind die World Open. Und das war's. Bis dahin, danach gibt es dann nur noch die Weltmeisterschaft. Und das ist eigentlich ein bisschen schade, weil gerade wenn man ein bisschen zurückdenkt und wir warten ja nur noch darauf, wann die China Open dann ihr Fenster bekommen werden, aber es wird ja definitiv nicht in dieser Saison sein, da muss irgendwas passieren. Ne? Also ich meine, man hat jetzt versucht, ein bisschen anzugreifen. Der World Grand Prix Cut ist jetzt relativ früh gewesen. Players Championship, Tour Championship kommt dann ja auch ein bisschen besser zur Geltung noch, aber es ist und bleibt einfach so, dass wir die geballte Ladung bekommen im Snooker Herbst und Snooker Winter bis Dezember mit Turnier an Turnier, die dann teilweise schon ineinander verschwimmen, sodass man mitten im Turnier zum Beispiel vergisst, dass Mark Allen bereits ein Turnier gewonnen hat. Kleiner Self-Diss an mich an der Stelle. Und dann hast du ab dem neuen Jahr so gut wie nichts mehr. Und das ist einfach sehr schade und sehr unausgewogen, wie du schon gesagt hast, für die niedriger platzierten Spieler vor allem.
Ja, es ist einfach so. Und wie du richtig sagst, man vergisst dann wirklich bei der Anzahl der vielen Turniere jetzt in den letzten Wochen und Monaten, wer dann welches Turnier gewonnen hat, weil er wirklich, es ging Schlag auf Schlag und eben dann die Pause vor allen Dingen hin zur Weltmeisterschaftsqualifikation für die niedriger platzierten Spieler, die ist einfach viel zu groß und ich hoffe dann wirklich, dass die China Open diesen Platz im Kalender finden, den sie immer hatten, als letztes, vorletztes Turnier vor der WM. Das wäre eben ganz, ganz wichtig, auch eben nicht für die Topspieler, sondern hinten nach. Die sind genauso wichtig und die Tour besteht nun mal aus 128 Spielern und alleine die Aufteilung der Player Series nicht. Also ich würde nichts dagegen haben, wenn man zumindest den World Grand Prix in den Herbst verlegt oder in den Frühwinter, so Ende November irgendwo, dann hat man eben noch mehr Abstand zwischen den Turnieren, weil Punkte kannst du ja Ende Sommer, Anfang Herbst auch schon genügend sammeln und da ist dann auch die Chance für einen Außenseiter noch größer, weil es noch nicht so viele Turniere gegeben hat, sich dann zumindest für den Grand Prix zu qualifizieren. Also auch das könnte man ändern. Es ist einfach schade, aber dieser Kalender, der scheint so ein bisschen festgefahren und dieses Verhältnis zwischen Herbst, Winter und Frühjahr, das wird eigentlich von Jahr zu Jahr immer größer.
Ja, genauso wie die Tatsache, dass der Halbfinale in Saudi-Arabien reicht und die bis für die nächsten 2 Jahre gesicherter Top 16 Spieler. Aber gut, das ist noch ein anderes Thema. Wir werden es hier nicht lösen können. Wir werden aber drüber sprechen, über das famose und ja, in Teilen auch vielleicht mit ein bisschen Kritik zu versehene Snookerjahr 2025. Das werdet ihr dann hören bei unserem großen Jahresrückblick zwischen den Feiertagen. Ansonsten bleibt uns hier bei Totti Clemens nur, euch wunderbare Feiertage zu wünschen und wir hören uns natürlich spätestens im neuen Jahr dann wieder. Danke nur, danke euch fürs Zuhören. Bis dahin.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.